Vegane Schnitzel, Burger oder Nuggets gehören inzwischen zum Alltag vieler Menschen. Die einen sehen darin eine gesunde und nachhaltige Alternative zu Fleisch, die anderen halten sie für hochverarbeitete Industrieprodukte. Doch was steckt wirklich hinter diesen Fleischersatzprodukten und wie werden sie hergestellt? Wie gut sind überhaupt die Nährstoffe darin? Und worauf sollte man beim Einkauf achten? Genau darüber möchten wir heute mal sprechen, Alex. Denn es gibt ja schon Zukunftsvisionen, wie demnächst möglicherweise auch aus dem Labor gezüchtetes Fleisch zu uns nach Deutschland kommt.
Das ist die alles entscheidende Frage, Thorsten. Die kann ich auch absolut verstehen, dass du die dir stellst und deshalb wollen wir sie uns heute mal gemeinsam stellen. Macht es Sinn, klassische Lebensmittel wie das Stück Hähnchenpute, der Burger aus Rindfleisch oder ähnliches zu tauschen gegen eine klassische Fleischersatzgeschichte? Das heißt, was ist davon schlau, was nicht, auf welche Zutaten sollte ich achten, was sollte ich möglichst vermeiden, was muss da unbedingt drin sein und was darf da niemals drin sein? Also all diese Fragen wollen wir gleich mal genauer beleuchten. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein, damit ihr wisst, wenn ihr auf etwas anderes zurückgreifen wollt, was eine gute Alternative wäre.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei uns am Niederrhein, wir haben Bombenwetter. Es ist warm. Ich habe gerade in unserem Pop-Up-Whirlpool gelegen und gleich ist natürlich der Plan, Alex, grillen. Ich glaube, wie es Millionen von Menschen in Deutschland machen werden. Die Frage ist aber, was haut man auf den Grill? Was kommt aufs Rost? Denn es wird ja immer lauter, die Diskussion. Auch um Fleischersatzprodukte. Es gibt da irgendwie diesen netten Gag. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es bei Instagram gesehen. Da hatte jemand so einen kleinen Chatverlauf von WhatsApp rumgeschickt. Da ging es ums Grillen am Wochenende. Und da hatte irgendwer gefragt, ist ein Veganer dabei? Und dann hatte sich einer gemeldet und meint, ja, super lieb, dass du dran denkst. Und der wurde dann ausgeladen aus der Grillgruppe. Das heißt, irgendwie Grillen ist natürlich en vogue. Und wenn gegrillt wird, wollen die meisten Menschen natürlich auch Fleisch haben. Aber die Fleischersatzprodukte sind auf dem Vormarsch. Und deswegen lass uns doch ganz zu Beginn dieser Episode einmal klären, was versteht man genau darunter.
Fleischersatzprodukte sind ja erstmal Lebensmittel, die ja möglichst Fleisch in Geschmack, Konsistenz, Aussehen oder Ähnlichem nachahmen sollen, aber natürlich einen komplett pflanzlichen Ursprung haben sollen. Das heißt, das Ziel ist es ja eigentlich, eine Alternative für Menschen anzubieten, die ihren Fleischkonsum reduzieren wollen oder vielleicht sogar ganz darauf verzichten möchten. Das ist jetzt aber keine klassische einheitliche Produktgruppe. Das heißt, man kann zum einen sagen, es gibt natürlich so klassische pflanzliche, ich würde es mal eher sagen, Fleischalternativen. Das ist sowas, was ja auch schon seit Jahrhunderten zum Teil konsumiert wird. Also so etwas wie Tofu aus der Sojabohne oder Tempeh aus fermentierten Sojabohnen. Und dann gibt es ja erst seit, in Anführungsstrichen, neuesten, die Entwicklung der letzten Jahre oder vielleicht in den letzten paar Jahrzehnte, diese klassischen, ich nenne es mal Fleischersatzprodukte oder Fleischimitate, diese veganen Schnitzel, die Burger-Patties oder die Nuggets, die dann ja oft auf so einer Basis sind von zum Beispiel Sojaprotein, Erbsenprotein, Weizenprotein oder ähnlichem. Und dann kommen natürlich auch noch so ganz neue Produkte dazu, wie so Mykoproteine, hast du wahrscheinlich noch nie gehört, Thorsten, das ist dann quasi auf Basis von Pilzkulturen, das ist so eine ganz neue Geschichte. Oder auch viele fermentierte Produkte, die man mittlerweile nutzt. Also der Markt ist mittlerweile unglaublich groß, aber ich glaube, das, was ganz spannend ist, viele denken, glaube ich, da draußen, okay, das wollen eigentlich nur Veganer. Aber die Zielgruppe sind eigentlich gar keine Veganer, Thorsten, sondern so eine Zielgruppe sind eigentlich solche Menschen wie du. Kannst du dir vorstellen, warum?
Ehrlich gesagt, Alex, habe ich mich das auch schon mal gefragt, weil ich hatte mal eine ganz besondere Begegnung. Ich war mal in einer Produktionsfirma, wo ich einen Fernsehbeitrag geschnitten habe und mittags ist da immer so gemeinsames Mittagessen, weil es da eine schöne große Küche gibt und dann holst du so verschiedene Sachen aus dem Kühlschrank und dann gab es da den Fleischsalat mit V wie vegan. Ja, und ich hatte ihn so in der Hand, ich habe ihn auch wieder weggestellt. Also ich würde es jetzt mal so in der Journalistenriege sehen, wo wir uns ja regelmäßig mit den Themen Gesundheit, Ernährung beschäftigen. Vielleicht ist daher so die Entscheidung Zielgruppe gefallen? Keine Ahnung.
Also erstmal grandioses Wortspiel, Fleischsalat oder ähnliches zu benutzen. Da war jemand richtig kreativ in der Marketingabteilung. Aber das, was wichtig ist zu wissen, der Fokus als Zielgruppe, deshalb heißen die auch ja ganz lustig oder haben ganz ähnliche Begriffsbezeichnungen wie die klassischen fleischlichen Lebensmittel, die wir sonst oft nutzen, sind nämlich solche Menschen wie du, weil der Fokus ist nicht auf den Veganern, Vegetariern, sondern eher Personen, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten. Denn Studien haben gezeigt, dass die meisten Verbraucher, die darauf zurückgreifen, sind eher der klassische Omnivore oder Flexitarier, wie auch immer man das nennen möchte, also die Leute, die eigentlich klassisch Fleisch essen würden. Und der Fokus ist bei den meisten Menschen wirklich Einmal der gesundheitliche Aspekt, dass sie weniger Fleisch essen möchten, aber auch gleichzeitig, dass sie die ganzen anderen Sachen, die ihnen wichtig sind, wie der Geschmack, auch die Textur, aber natürlich auch der Preis, die müssen erfüllt sein. Und es geht den meisten überhaupt nicht, klingt jetzt ganz gemein, aber um diese ethischen Aspekte, was das Tierwohl angeht oder ökologische Aspekte, das hat man schon durch ganz viele Studien gezeigt, dass leider aktuell der Fokus eher darauf liegt, ich will was für meine Gesundheit tun und der Rest ist uns noch nicht so wichtig. Und die meisten Veganer, Vegetarier sind eh schon etwas, ich sag mal böse gesagt, einen Schritt weiter und greifen gar nicht so unbedingt auf diese Produkte zurück.
Naja, aber wie gesagt, ich werde kein Freund vom Fleischsalat. Ne? Abgesehen davon mag ich auch den richtigen Fleischsalat nicht gerne. Also wenn ich Salat esse, dann muss da nicht zwingend Fleisch drin sein, dann setze ich auf die klassischen Produkte und nehme lieber ein leckeres Grillwürstchen dazu. Das bin ich, ja. Aber die Frage ist ja, wie werden denn eigentlich aus Pflanzen Produkte hergestellt, ja, die Fleisch in Geschmack, Konsistenz und Aussehen ähneln? Auch das wird ja immer besser von Jahr zu Jahr.
Auf den ersten Blick ist das auch echt erstaunlich, muss man ja sagen, dass aus Erbsen, Sojabohnen oder irgendwelchen Weizenproteinen Produkte entstehen, die annähernd so ähnlich aussehen wie ein Stück Hähnchenfleisch oder wie der Burger Patty und beim Braten sogar ja dann erst recht durch die Röstaromen ähnlich schmecken. Aber das ist jetzt keine Zauberei, sondern eigentlich nur extreme Lebensmitteltechnologie. Hast du denn aber schon mal sowas probiert, Thorsten? Bist du da schon mal erfahren in solchen Sachen auf dem Grill oder ähnlichem?
Ich habe tatsächlich mal während eines Reporter-Experiments auch vegane Patties gemacht, also einen veganen Burger, und war da in einem großen deutschen Supermarkt und habe mir diese veganen Patties gekauft und die sahen schon richtig aus wie Fleisch, wie echtes Fleisch. Auch in der Pfanne waren die ganz gut zu braten. Und sie haben gar nicht mal so schlecht geschmeckt. Also du nimmst natürlich Soße dazu, du legst ein Salatblatt drauf, eine Gurke und verfälschst ja auch in gewisser Weise da den eigentlichen Geschmack. Aber das, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte man gut essen.
Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Denn du musst dir überlegen, wir müssen ja sehr viele Bestandteile von Fleisch imitieren. Also es soll ja eine fleischähnliche Textur haben, das willst du erstmal haben, ja, wenn du reinbeißt. Das soll saftig sein, das soll Röstaromen haben, soll natürlich auch die passende Farbe haben, das soll genügend Proteine liefern. Also das muss ja schon sehr viele Kriterien erfüllen. Und das, was man eigentlich macht, ist, dass man erstmal eine Ausgangsbasis hat. Also ein Rohstoff, der erstmal ein hohes pflanzliches Protein beinhaltet. Also Sojaprotein, Erbsenprotein, Weizenprotein, das ist erstmal der Ursprung. Dann gibt es einen Verfahrensschritt, der heißt Extrusion. Das klingt jetzt erstmal ganz basic, aber du kannst dir das quasi so vorstellen, dass die Pflanzenproteine mit Wasser vermischt werden und anschließend unter hohem Druck durch eine spezielle Düse gepresst werden. Vielleicht einfach nur ein einfaches Beispiel, kennt jeder, ist vielleicht ein bisschen albern, aber jeder kennt so, wenn man Knetgummi durch so eine Presse drückt und dann kommen da so einzelne Formen raus. Die sehen dann so aus wie Spaghetti, so nach dem Motto. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn man dann so eine Art von Struktur erreichen möchte. Und dann kommt eigentlich der zweite wichtige Punkt, wenn ich erstmal die Textur so nachgebaut habe, dass das so ein bisschen faserig ist wie Fleisch, dann brauche ich ja noch den Geschmack. Und das machst du halt hauptsächlich durch eine Kombination von ganz vielen natürlichen Aromastoffen, Gewürzen, Hefeextrakten und ähnlichem und mehreren Aminosäuren und Zucker. Weil dadurch entsteht eine ganz entscheidende Reaktion, nämlich diese Maillard-Reaktion. Wer in der Schule mal aufgepasst hat, weiß, dass das beim Braten, diese Maillard-Reaktion, dieselben chemischen Prozesse hat, die auch beim Fleisch stattfinden würden. Und wenn Aminosäuren mit Zucker reagieren, haben wir ganz viele Aromastoffe, die diesen gebratenen, herzhaften Geschmack quasi imitieren. Und wenn du dann noch übergehst, Thorsten, und dann noch da ein bisschen Farbe mit reinpackst, also zum Beispiel rote Betesaft, Karottenextrakt oder ähnliches, dann hast du auch noch die Farbe von Fleisch. Und dann hast du dir quasi so eine Art von Produkt gezaubert, was dann sehr nah an Fleisch rankommt.
Also ich kann vorab schicken, ich habe in der Schule nicht so gut aufgepasst, von daher war ich jetzt ganz still und habe jetzt schon mal eine Menge gelernt in dieser Episode. Aber ich habe ja eingangs schon mal in meiner Anmoderation von Nährstoffen oder vom Nährwertprofil gesprochen und das interessiert mich total, denn ich meine, man muss ja auch sagen, Fleisch bringt natürlich auch einige Inhaltsstoffe mit, die für uns extrem wichtig sind. Wir haben ganz oft schon im Podcast Gesund gefragt über das Thema Eisen gesprochen. Von daher bin ich da wirklich jetzt sehr gespannt, wie du darauf antwortest, Alex, denn ich möchte von dir wissen, wie schneiden denn diese Fleischersatzprodukte beim Nährwertprofil im Vergleich zum richtigen Fleisch ab?
Das, was erstmal entscheidend ist. Es gibt halt einen großen Unterschied zwischen Fleisch und Fleischersatz, weil ich natürlich in dem Moment, wenn ich von einer fleischlichen Komponente switche auf eine pflanzliche Komponente, viele Dinge beachten muss. Also natürlich hat erstmal Fleisch ein hochwertiges Protein zu liefern mit ganz vielen essentiellen Aminosäuren in einer gut verfügbaren Form für den Körper. Heißt natürlich, oft viele vegane Varianten erreichen mittlerweile annähernd auch den Proteingehalt von einem Stück Fleisch. Also wenn du jetzt Hähnchen oder Rind nimmst, hast du so 20, 22 Gramm Protein auf 100. Viele vegane Burger oder ähnliches erreichen auch schon so 15 bis 20. Problem ist leider oft, dass die Menge von Protein erreicht wird, aber nicht die Proteinqualität. Und das ist ja leider oft das Problem, weil tierische Proteine einfach eine viel höhere Wertigkeit haben als pflanzliche. Aber das erstmal nur vorab. Aber wir kommen zumindest annähernd schon mal auf einen ähnlichen Proteingehalt. Dann beim Fett ist natürlich die zweite große Geschichte. Da muss man natürlich sagen, es hängt halt ganz stark davon ab, was wird verwendet, wenn ich ein Fleischersatzprodukt herstelle. Denn du kannst natürlich, und das wäre der Vorteil davon, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, eine sehr gute pflanzliche Fettquelle nehmen, mit wenig gesättigten Fettsäuren, mit geringen Cholesterin, auch ganz wenig von diesen gesättigten Fettsäuren, die ich dann vielleicht tauschen kann gegen mehr ungesättigte Fettsäuren, die ich vielleicht sonst im Fleisch hätte. Das hat auch ein riesengroßer Vorteil. Das hängt natürlich aber stark davon ab, welches Fett du nimmst. Ne? Ob du jetzt ein gutes Rapsöl oder Sonnenblumenöl nimmst oder ob du halt dann übergehst zu irgendeinem Palmfett oder ähnlichem. Das heißt, da muss man halt schon drauf aufpassen. Und natürlich dann auch ein wichtiger Punkt, Thema Salz. Thorsten, ich weiß ja, bei dir ist ja auch das Thema Jod wichtig, ne?
Definitiv. Ist bei mir auf jeden Fall wichtig, weil ich eine Unterfunktion der Schilddrüse habe und Jod in Tablettenform supplementiere. Wobei ich jetzt umgestiegen bin von einer Medikation von, ich meine, die Menschen, die es betrifft mit Hashimoto, die werden es wissen, ich bin jetzt auf L-Thyroxin umgestiegen. Das heißt, das ist ja im Grunde dieses Schilddrüsenhormon, aber ohne diese extra Jodzugabe, weil wir durch unser normales frisches Kochen allein in den Lebensmitteln schon ausreichend Jod haben. Und ich habe da diesen Test gemacht, das muss man ja einmal oder sollte man einmal im Jahr machen. Und der war bei mir so gut, also von der Jodversorgung, dass ich da auch medikamentös umsteigen konnte.
Ah, sehr gut, weil das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, den ich unbedingt mal einwerfen möchte. Denn beim Thema Salz, viele von euch tracken ja auch vielleicht, wie viel Salz sie am Tag zu sich nehmen. Es gibt aber einen riesengroßen Unterschied und den hast du gerade eben schon genannt bezüglich des Themas, weil du dich im Alltag gut ernährst und deshalb genügend Jod deinem Körper zuführst. Entweder durch die Lebensmittel, in denen es enthalten ist, oder durch jodiertes Speisesalz. Wenn ich jetzt aber einen Fleischersatz habe, ist da ganz oft nur Salz drin. Und die nehmen natürlich billiges Salz und kein jodiertes Speisesalz. Das heißt, wenn du jetzt deinen Salzhaushalt trackst und du sagst, oh, ich bin aufgrund der Fleischersatzgeschichte, die ich jetzt gerade meinem Körper zugeführt habe, bei 5, 6 Gramm Salz und das reicht, sorry, kann das sein, dass du leider viel zu wenig Jod in deinem Körper hast. Und wir wissen, dass in Deutschland 30-40% eine Jodunterversorgung haben. Deshalb auf sowas bitte unbedingt achten, finde ich persönlich einen ganz wichtigen Aspekt.
Grundsätzlich stellt sich dann natürlich die Frage, welche Mikronährstoffe liefern denn diese Fleischersatzprodukte und ja, wo gibt es mögliche Versorgungslücken? Ich habe gerade schon gesagt, das Thema Eisen ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade auch für die Damen unter uns zu bestimmten Zeiten im Monat. Und da kann natürlich auch Fleisch extrem gut helfen, um den Haushalt im Körper einfach zu regulieren. Aber wenn jetzt jemand sagt, nee, also Fleisch kommt bei mir nicht mehr in den Kühlschrank oder auf den Teller, ja, was macht man da?
Ja, das, was ja auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, ist generell bei Veganern, bei Vegetariern ein bisschen weniger abgestuft, dass man aber unbedingt Vitamin B12 zwingend supplementieren muss. Das steht fest, steht auch in deren Richtlinien drin. Und bei solchen Nährstoffen wie Eisen, Jod, Zink, Calcium, Vitamin D gezielt darauf achten muss, das im Alltag genügend seinem Körper zuzuführen. Und wenn man jetzt an das Thema Fleischersatzprodukte denkt, genau richtiger Aspekt, Thorsten, Thema Eisen, super wichtig. Weil Fleisch enthält Hämeisen, pflanzliche Produkte enthalten nicht Hämeisen. Das heißt, Hämeisen wird vom Körper super gut aufgenommen. Dieses Nicht-Hämeisen wird leider nicht so gut aufgenommen. Das heißt, pflanzliches Eisen ist extrem schwer für den Körper zu verstoffwechseln. Aus zwei Gründen. Erstmal ganz oft Phytinsäure. Ist ganz oft diese Antinährstoffe, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, die in Lebensmitteln vorhanden sind, die das Ganze leider drosseln können von der Aufnahme. Und zweitens sollte ich halt vielleicht darauf achten, genügend Vitamin C dem Körper zuzuführen, damit das bisschen Eisen zumindest gut verstoffwechselt wird. Ja, dann B12 habe ich gerade eben schon mal eingeworfen. Pflanzen enthalten kein verwertbares B12. Heißt, wird das nicht zusätzlich mit reingebracht, wie es sonst in Fleisch der Fall ist, würde mir das fehlen. Zink ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil Fleisch ist halt eine super Zinkquelle. pflanzliche Fleischersatzprodukte aus Hülsenfrüchten können schon so ein bisschen Zink enthalten, ist aber oft relativ schwer, auf deine gesunde Menge zu kommen. Und dann natürlich solche Sachen wie Selen ist zum Beispiel auch wichtig fürs Immunsystem, für die Schilddrüse, Calcium, Vitamin D. Das sind schon so Sachen, da muss ich wirklich drauf achten, wenn ich solche Produkte meinem Körper zuführe, ob ich das durch die normale Ernährung schaffe oder dann schaue, ob die das vielleicht in das Produkt mit eingebaut haben. Das würde nämlich vieles erleichtern.
Ich glaube, was bei ganz vielen Menschen auch mitschwingt, das ist ja das Thema der Hochverarbeitung. Also wir alle kennen die Lebensmittel, die wirklich ja davor strotzen, einfach hochverarbeitet zu sein. Also du hast ja immer das schöne Beispiel der Salami, die uns aus dem Supermarktregal feuerrot anstrahlt, wo also ohne Ende Zusatzstoffe drin sind. Ja, also das habe ich auch bei mir so hinten abgelegt. Die kaufe ich seitdem nie mehr, Alex, seitdem du mir das erzählt hast. Also
sehr gut.
Mein persönliches Learning aus dieser Podcast-Geschichte hier. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also man produziert Produkte, die Fleisch ersetzen sollen, die aber möglichst genauso schmecken, sodass die Leute, die sagen, Mensch, ich brauche aber mein Fleisch, ja vielleicht denken, Mensch, ist doch gar nicht so schlecht und so. Aber um das zu erreichen, wie viel hochverarbeitete Produkte oder Zusatzstoffe kommen da rein oder beziehungsweise welche Zusatzstoffe, dass man unterm Strich sagt, das ist mega hochverarbeitet?
Das ist einer der spannendsten, aber auch gleichzeitig wirklich am häufigsten missverstandensten Fragen in dieser Diskussion, wenn es um Fleischersatzprodukte geht. Denn der Begriff hochverarbeitet wird leider oft in der Öffentlichkeit erstmal automatisch gleichgesetzt mit, das ist ungesund. Das stimmt aber nicht immer. Denn, Thorsten, kannst du dich noch an diesen Nova-Score erinnern? Sagt dir der noch was?
Der Nova-Score, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Muss mal gerade so ein bisschen rekapitulieren. Also Nutri-Score, der ordnet ja quasi die Lebensmittel innerhalb einer Lebensmittelgruppe ein. Das heißt, die Pizza Vegetaria, die ist irgendwie dann, hat einen besseren Nutri-Score als die Pizza Salami. Ich glaube, beim Nova-Score ist es tatsächlich so, dass das ein Index dafür ist, wie hoch die Verarbeitung der Lebensmittel ist.
Sehr gut.
Mensch, heute gibt es eine 1 Plus mit Sternchen. Ich kann trotz der Hitze denken. Ich freue mich, ja.
Ja, großartig. Also 1 mit Sternchen, bam, ja. Also hier hat einer aufgepasst, der Wahnsinn, genau. Das wäre nämlich jetzt so eine Kategorie, über die man sich Gedanken machen müsste. Bedeutet, was ist überhaupt hochverarbeitet? Es gibt diese Nova-Klassifikation. Es gibt verschiedene Gruppen davon, wir wollen es jetzt nicht zu krass vertiefen, aber es gibt natürlich so Gruppe 1, das sind so unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel, also klar, das Obst oder ähnliches, was einfach vom Baum in den Mund kommt, bis hin zu ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln, diesen ultra-processed foods, wo du natürlich ganz viele Aromen, Farbstoffe, Süßstoffe, Emulgatoren oder ähnliches drin hast. Wenn man sich jetzt das Thema Fleischersatzprodukte anguckt, muss man erstmal sagen, das ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Das heißt, wenn ich jetzt so einen veganen Burger oder ähnliches hätte, der aus einem pflanzlichen extrahierten Protein besteht, was ich dann angereichert habe mit Rapsöl, mit Ballaststoffen, mit vielleicht Vitamin B12, Eisen, Gewürzen und Co., dann ist das natürlich hochverarbeitet. Aber das muss ja nicht automatisch immer schlecht sein. Das kann halt in beide Richtungen gehen. Ich kann das absolute Murksprodukt daraus bauen und dann nehme ich irgendein billiges Palmfett oder ähnliches, Thorsten, wo du weißt, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und dann habe ich vielleicht auch noch ein extrem schlechtes, billiges Eiweiß genommen, was der Körper überhaupt nicht gut verstoffwechseln kann. Oder ich habe vielleicht ein sehr gesundes Fett genommen, habe dadurch automatisch weniger gesättigte Fettsäuren, habe sehr viele Ballaststoffe damit reingenommen vielleicht, die sehr, sehr gut sind für meine Darmflora. Habe vergleichbare Proteinmengen. Das heißt, ich kann ein sehr, sehr gutes und gleichzeitig ein sehr, sehr schlechtes hochverarbeitetes Produkt haben. Weil als Beispiel ein Whey-Protein-Shake, von dem ich auch oft sage, lieber das, bevor ich nicht auf meine Eiweißzufuhr komme, ist auch ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Wo aber ganz viele auch sagen würden, ist gar kein Problem. Und ich glaube, das, was wichtig ist zu verstehen und was ich extrem wichtig finde, ich darf eigentlich nicht durch Fleischersatzprodukte, wenn sie keine, ich sag mal so, gute Zusammensetzung haben, die anderen hochwertigen Lebensmittel verdrängen. Denn wenn ich jetzt ein Fleischersatzprodukt nehme, aber dafür hochwertige pflanzliche Produkte weglasse, wie die Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse, Samen, all diese Geschichten, dann ist es natürlich schwierig. Und das wäre natürlich extrem schade, wenn ich das eine gegen das andere tauschen würde und dann quasi das Gute gegen das Schlechte tausche, weil ich denke, ich tue meinem Körper etwas Gutes.
Die Mission in diesem Podcast ist ja auch, dass wir unseren Hörern immer wieder so kleine Lifehacks mit auf den Weg geben oder auch vielleicht ein paar gute Tipps, wenn man eben zum Einkaufen in den Supermarkt geht. Wir alle kennen das. Wenn man hungrig in den Supermarkt geht, ist ja ganz schlecht, denn dann kauft man ja tendenziell schon mal viel mehr ein und man kauft vielleicht auch so ein paar Schweinereien ein, die man nicht einkaufen würde, wenn man vorher gut gegessen hätte. Das ist ja nun mal Fakt, ist ja auch nachgewiesen, da gibt es ja ganz klare Statistiken. Du sagst aber immer, Alex, so grundsätzlich bei Geschichten, wo man sich nicht ganz so sicher ist, beispielsweise bei irgendwelchen High-Protein-Produkten, da haben wir kürzlich mal drüber gesprochen, sollte man immer mal die Verpackung umdrehen und sich hinten mal diese Zutatenliste angucken, was da so alles drin ist, weil man da auch schon mal so einen ersten Blick bekommt, einfach, was nehme ich dazu mehr, was stelle ich jetzt in meinen Einkaufswagen, dann kann man ja auch mal eben scannen, wenn man zum Beispiel diese App hat, wo man den Novascore hat oder irgendwas anderes, wie auch immer, da gibt es ja einige kostenfreie Geschichten, die auch ganz unabhängig sind, die sehr gut sind. Aber wenn ich jetzt so Fleischersatzprodukte kaufe und ich drehe diese Produkte um, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, also bitte achtet genau darauf, weil daran erkennt ihr auch, welches Produkt ihr wirklich bedenkenlos kaufen und essen könnt oder wo vielleicht doch eher ein bisschen Vorsicht geboten ist.
Bei Fleischersatzprodukten lohnt sich wirklich extrem der Blick auf die Zutatenliste. Weil die Unterschiede zwischen einzelnen Produkten enorm sein können. Also zwei vegane Burger könnten auf den ersten Blick natürlich ähnlich aussehen, aber ernährungsphysiologisch komplett unterschiedlich sein. Und hier ist jetzt wirklich wichtig, und ich habe mal die Punkte aufgeschrieben, von denen ich sage, auf die würde ich unbedingt achten, wenn ich etwas derartiges einkaufen würde. Das heißt, wenn ihr die Verpackung umdreht, sollte eigentlich die erste Zutat eine hochwertige Proteinquelle sein. Das heißt, so etwas wie ein Sojaprotein, ein Erbsenprotein, Lupinen oder ähnliches, das hätte ich gerne besonders weit vorne. Dann sollte ich dadurch automatisch auch in dieser Nährwerttabelle mindestens 15 Gramm Protein pro 100 Gramm haben, Minimum. Weil ganz ehrlich, wir wollen ja Fleisch nachbauen. Wenn das Ding jetzt 3 Gramm Eiweiß hat, ja, Fleisch ist immer eine der besten Eiweißquellen. Wenn ich jetzt da irgend so ein Schrottprodukt habe mit 5% Eiweiß oder ähnlichem, ja, damit kommen wir halt nicht weit. Also darauf würde ich unbedingt achten. Mindestens 15 Gramm Eiweiß auf 100, gerne noch mehr. Dann sollte das auch unbedingt einen sehr geringen Salzgehalt haben. Weil, habe ich schon mal gesagt, es wäre schade, wenn ihr durch ein Fleischersatzprodukt sehr viel Salz eurem Körper zuführt, obwohl ich ja gerne mehr jodiertes Salz in eurem Körper haben möchte. Heißt maximal so 1 bis 2 Gramm pro 100 Gramm. 2 fände ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen viel, also lieber so 1 bis 1,5 Gramm auf 100. Damit wäre ich fein. Dann, wenn da irgendwelche pflanzlichen Öle drin sind, bitte kein Palmfett. Bitte nicht. Achtet darauf, dass ihr das nicht eurem Körper zuführt. Das sollte nicht drin sein. Und dann dürfte es gerne zusätzlich ein bisschen angereichert sein. Weil das, was ja logischerweise in Fleisch fehlt, was wir gerade eben erörtert haben, sowas wie das B12, Eisen, Zink oder ähnliches, das fehlt mir ja, wenn ich kein Fleisch konsumiere. Das heißt, das sollte unbedingt damit rein. Fände ich wirklich gut, wenn so ein Hersteller darauf achtet, weil er dann wirklich Fleisch nachahmt. Hat das dadurch eine lange Zutatenliste? Definitiv. Ist es dadurch aber wirklich ähnlich wie Fleisch? Und ich kann sagen, ich habe meinem Körper ein gutes Produkt zugeführt, weil ich sonst das, was ich durch Fleisch vielleicht vermisst hätte, jetzt auffülle, ersetzt hätte. Dann habe ich, glaube ich, vieles richtig gemacht. Also auf die Punkte würde ich unbedingt achten. Aber ein Thema ist mir nochmal ganz wichtig, Thorsten. Thema Weizenprotein. Dir sagt ja noch bestimmt das Thema Gluten etwas, oder?
Also ich weiß zumindest, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, auch viele Kinder, die eine Glutenunverträglichkeit haben, weil sie es nicht richtig verstoffwechseln können.
Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, aber grundsätzlich, was mir super wichtig ist, es gibt ganz viele Produkte, die auf Weizen basieren. Und man sagt nicht umsonst, dass 20 bis hin zu mal einigen Menschen bis zu 40% ihrer Lebensmittel am Tag eine Weizenbasis beinhalten. Das ist ganz verrückt, aber es ist wirklich ein krasser Wert. Und wenn da irgendwo draufsteht Weizenprotein, was ist das? Das ist der Weizenkleber. Was ist das? Das ist pures Gluten. Das heißt, das ist pures Gluten in Pappe gepresst, also in irgendeine Form gepresst. Und deshalb bitte, ich weiß, ganz viele da draußen würden jetzt sagen, Alex, so pauschal darf man das nicht sagen, ist mir egal. Achtet drauf, ich würde zum Beispiel kein Produkt, was als Fleischersatz gelten soll, aus Weizenprotein nehmen. Ist für mich eine viel zu minderwertige Quelle. Deshalb, ich würde immer auf Soja, Lupinen, Erbsenprotein oder ähnliches gehen.
Ist auf jeden Fall schon mal ein super Tipp für alle, die eben mit dem Gedanken spielen, vielleicht mal auf diese Ersatzprodukte zu setzen. Jetzt ging in den letzten Tagen bei Instagram ein Post mehr oder weniger viral. Ehrlich gesagt bin ich durch meinen Sohnemann darauf aufmerksam geworden, der gesagt hat, Mensch Papa, das ist aber ein super Thema für Gesund gefragt, sprech doch mit dem Alex mal drüber. Und zwar ging es da um im Labor gezüchtetes Fleisch, das ja inzwischen in einigen Ländern auch zugelassen ist. Als ich mir die Details in diesem Post durchgelesen habe, fand ich das schon recht unappetitlich, als ich dann gesehen habe, wie aus tierischen Zellen irgendwas, ich muss mal böse sagen, Frankenstein-mäßig reproduziert wird. In Deutschland ist das ja, soweit ich weiß, noch nicht zugelassen. Aber wie muss man sich das grundsätzlich vorstellen? Also wie wird dieses kultivierte Fleisch hergestellt und worin unterscheidet es sich letztendlich von den, ja, klassischen Fleischersatzprodukten, über die wir heute schon viel erfahren haben?
Total crazy. Diese pflanzlichen Fleischersatzprodukte versuchen ja grundsätzlich Fleisch nachzuahmen. Kultiviertes Fleisch möchte aber natürlich von der Idee her echtes Fleisch nicht nur nachahmen, sondern es soll künstlich hergestellt werden. Ohne die Aufzucht, ohne die Schlachtung von Tieren. Wie macht man das? Relativ einfach. Du entnimmst einfach von einem lebenden Tier eine Muskelzelle. Die Zellentnahme kannst du auch ohne Schlachtung haben, das heißt, das Tier muss da nicht allzu sehr drunter leiden. Dann werden diese Zellen in speziellen Behältern, die nennt man Bioreaktoren, vermehrt. Und dann musst du natürlich dafür sorgen, dass sie eine optimale Temperatur haben, Sauerstoffversorgung, Nährstoffzufuhr und so weiter. Und so kannst du quasi künstlich unter so verschiedenen Gerüsten, das sind so Scaffolds, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber von der Herstellung her, künstlich so eine Art von Fleischstruktur nachbauen. Und das wird auch schon gemacht und das Ganze wird auch schon ausprobiert. Das ist natürlich noch ein bisschen schwierig, weil man probiert natürlich, ein sehr, sehr gutes Profil herzustellen. Das heißt, der große Vorteil von so einem kultivierten Fleisch ist ja, dass ich die Zusammensetzung theoretisch gezielt beeinflussen kann. Also ich kann einen hohen Proteingehalt haben, ich kann echtes tierisches Protein mit einem vollständigen Aminosäureprofil kreieren. Ich kann vielleicht auch sogar dafür sorgen, dass ich weniger von diesen gesättigten Fettsäuren habe. Und natürlich, ich habe keine Antibiotika aus Tierhaltung oder ähnliches. Also ich kann dadurch schon ganz viel machen. Im Moment ist es halt einfach nur noch schwierig, das Ganze zu skalieren. Also wie stellt man das her in einer gesunden, ausreichenden Menge, dass auch den Menschen irgendwann zugeführt werden kann? Und ich glaube, eine Sache ist auch noch, das ist halt noch so ein Thema, ich weiß nicht, wie du es siehst, Thorsten, würdest du denn sowas essen?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich finde den Gedanken, dass weniger Tiere geschlachtet werden müssen oder unter diesen wirklich ganz, ganz schlimmen Bedingungen einfach auch gehalten, gemästet werden, den finde ich natürlich toll im Sinne des Tierwohls. Aber bei allem, was aus dem Labor kommt, wäre ich grundsätzlich erstmal skeptisch, weil ich eben nicht genau weiß, wie geht das? Ich tendiere dann eher dazu, zu einer Metzgerei zu gehen, wo ich weiß, die Tiere werden auch vernünftig gehalten. Da zahle ich vielleicht ein bisschen mehr. Aber das Produkt, was am Ende da ist, ist dann eben auch wertig.
Ja, das ist bisher auch absolut das größte Problem, nämlich die Akzeptanz. Man hat das nämlich schon ausprobiert und auch verschiedene Befragungen gemacht, Untersuchungen. Die Verbraucher haben einfach aktuell noch extrem viele Vorbehalte gegenüber künstlichem, nennen wir es mal in irgendeiner Art und Weise gezüchtetem oder wie auch immer nennen wollen, Fleisch in jeglicher Form. Und deshalb ist, glaube ich, das noch eins der größten Probleme.
Gut, jetzt sagte ich gerade schon, in Deutschland ist es ja ohnehin noch ein bisschen weit weg, was eine Zulassung angeht. Wie sieht es so für die Zukunft aus? Was denkst du, wenn wir jetzt vielleicht mal 5 oder 10 Jahre weiter sein, glaubst du, dass dieses ja, kultivierte Fleisch irgendwann dann vielleicht doch mal im nächsten Jahrzehnt Bestandteil unserer ganz normalen Ernährung ist? Oder gibt es da einfach auch zu viele ungelöste Fragen, die erstmal erforscht werden müssen? Denn wir wissen es ja auch, um wirklich verlässliche Quellen zu haben, dauert es ja manchmal auch ein paar Jahre, um eben die Studienlage entsprechend anzufüttern.
Die Vorteile sind natürlich erstmal krass, wenn man sich das Ganze anschaut. Wenn du jetzt die Fläche für Futtermittel, das Wasser, was du verbrauchen würdest, die Energie alleine, viel weniger Landverbrauch, viel weniger direkte Tierhaltung. Du hast kaum noch Belastung durch Gülle oder Tierhaltungsemissionen. Also das sind natürlich extreme Vorteile. Unabhängig jetzt von dem Tierwohl, was natürlich auch noch dazu kommt, dann könntest du das wahrscheinlich auch relativ stark beeinflussen. Das heißt, all die gesunden Aspekte, die ich gerade mit reingebracht habe, bezüglich Anteil von gesättigten, ungesättigten Fettsäuren, Omega-3 noch zu erhöhen. Also solche Sachen sind, glaube ich, super spannend. Aber der entscheidende Punkt ist halt, und da sind wir noch weit von weg, dass das Ganze auch wirtschaftlich ist. Weil im Moment ist das noch so komplex in der Herstellung, dass es viel teurer ist als das Stück Fleisch. Und wenn das noch so weit weg ist, ist das, glaube ich, die erste riesengroße Herausforderung. Und der zweite Aspekt wird, glaube ich, sein, aber das ist halt eine Frage, wie das später der Markt annimmt, ob wir bereit dazu sind, aus Gründen des Tierwohls, aus Gründen der ökologischen Aspekte, was auch unsere Umwelt angeht, diese Art von Produkte in unser Leben zu integrieren. Weil du siehst ja mit anderen Produkten auch, Thorsten, es wird ja schon ganz viel über auch andere Formen von tierischen Eiweiß gesprochen. Also über die ganzen Heuschreckengeschichten und ähnliches, wo ja auch gesagt wird, hey, ist eine super Quelle, aber ganz viele Leute sagen, nee, also solche Tiere will ich nicht essen, auch wenn die noch sonst wie reich sind an Eiweiß. Deshalb glaube ich, das wird noch lange dauern, bis der deutsche Markt sowas mal akzeptiert, wenn dafür die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind.
Okay, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hätte weniger Probleme damit, eine Heuschrecke zu essen, wenn sie entsprechend zubereitet ist, weil sie sehr proteinreich sein soll, als eben Labor. Fleisch, was eben so, ja, keine Ahnung, unter irgendwelchen Bedingungen produziert worden ist. Also da würde ich mir das Würstchen oder Schnitzel jetzt weniger auf den Grill legen. Aber ihr seht schon, es gibt auf jeden Fall noch viel Diskussion. Es gibt ganz, ganz viele offene Fragen, wie wir mit dem Thema Fleischersatzprodukte umgehen, mit dem Fleisch aus dem Labor vielleicht in 10, 20 Jahren. Aber es gibt auf jeden Fall auch ein paar gute Tipps, die ihr beherzigen könnt. Und wenn ihr sagt, Mensch, also den Fleischsalat möchte ich gerne mal probieren oder ich hole mir jetzt doch mal das Patty, was eben kein echtes Fleisch ist, aber so ähnlich schmeckt, dann hat Alex jetzt ein paar gute Tipps für euch, was ihr beim nächsten Einkauf im Supermarkt beherzigen könnt an der Fleischtheke.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, die Zutatenliste lesen. Also, wenn ihr euch für einen Fleischersatz entscheidet, bitte achtet darauf, dass an erster Stelle eine hochwertige Proteinquelle steht, ob es nun Erbsen, Sojaprotein oder ähnliches ist, mit mindestens 15 bis 20 Gramm auf 100 Gramm von dem Lebensmittel, dass wir da auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite sind. Tipp Nummer 2, Fleischersatz sollte eine Ergänzung sein, aber nicht die Basis der Ernährung. Bedeutet, ich möchte natürlich weiterhin, dass ihr möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel wie die Hülsenfrüchte, das Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und Co. eurem Körper zuführt und darauf natürlich nicht verzichtet. Tipp Nummer 3. Wenn etwas zugesetzt wird, sollten es unbedingt die wichtigsten Aspekte sein. Das heißt, etwas wie Vitamin B12, Eisen, Zink, Jod und Omega-3-Fettsäuren. Das sind wichtige Aspekte, die ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr einen Fleischersatz eurem Körper zuführt, dass ihr auch wirklich ein Lebensmittel habt, was genau diese Kriterien erfüllt. Tipp Nummer 4. Fleischprodukte sinnvoll ersetzen. Und das ist für mich persönlich der wichtigste Aspekt. Denn ich möchte eigentlich nicht unbedingt, wenn ihr jetzt klassische Omnivore seid und euer Stück Hähnchenbrust in Mager angebraten gern nutzen wollt, braucht ihr das nicht unbedingt tauschen. Aber so etwas wie zum Beispiel die vegane Wurst zu tauschen gegen die stark verarbeitete Fleischwurst oder ähnliches, das halte ich für sinnvoll. Also von einem in Anführungsstrichen super ungesunden fleischlichen Produkt hin zu einem gesünderen pflanzlichen Produkt. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Und als letzter Tipp, Tipp Nummer 5, ich sage es ganz oft, aber mir ist es super wichtig. Bitte probiert fermentierte Produkte mal aus. So etwas wie Tempeh oder ähnliches, also dass die Fermentation von Sojabohnen, finde ich ein super spannendes, interessantes Lebensmittel. Schmeckt so ein bisschen nussig, ist eine tolle, nicht mehr Fleischersatz, sondern eher eine Fleischalternative, so würde ich es mal nennen. Aber finde ich persönlich ganz spannend, weil es sehr gut für unser Mikrobiom ist und deshalb solche Dinge bitte auch unbedingt mal einbauen.
Ich finde ja manchmal auch diese Kombination total interessant, ne? Dass man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt mein Würstchen vom Grill oder ich habe mein Schnitzel oder meinen Fleischspieß, aber ich probiere eben auch mal das andere. Und gerade beim Thema Tempeh fällt mir ein, auch das kann man ja auf dem Grill wunderbar zubereiten und macht dann vielleicht doch mal ein paar Stückchen auf dem Spieß, vielleicht mit ein paar Früchten dazwischen. Also da ist es vielleicht auch eher mal zu sagen, ich verzichte jetzt nicht komplett auf Fleisch, aber ich versuche mal so ein paar Kombinationen, um einfach vielleicht so ein bisschen, ja, so die goldene Mitte zu finden, oder?
Ja, finde ich super, denn wir wissen ja alle, dass die Leute, die jetzt von euch da draußen Fleisch essen, dass wir leider viel zu viel essen. Ich persönlich finde diese Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung einfach übertrieben mit 300 Gramm Fleisch pro Woche. Also das ist schon, finde ich persönlich, super wenig. Aber wenn jetzt jemand sagt, ey, ganz ehrlich, Alex, ich esse über ein Kilo die Woche, ich möchte das ganz gerne mal reduzieren, finde ich halt genau den Weg, den du gerade eben vorgeschlagen hast, Thorsten, richtig gut, nämlich zu sagen, hey, was sind die Sachen, die ich vielleicht esse, die super ungesund sind, die ich auch vielleicht mal über eine andere Alternative ausprobieren könnte und werde auf jeden Fall einen Benefit haben. Also wie zum Beispiel die feuerrote, verarbeitete Wurst oder ähnliches, wo ich jetzt sage, ich könnte mal was anderes ausprobieren. Ich glaube, das ist ganz spannend, oder halt mal so Teilaspekte rauszunehmen und dann, dass in den Salat vielleicht mal nicht die Hähnchenbruststreifen fallen, sondern vielleicht mal ein bisschen Tempeh oder ähnliches, um einfach mal ein bisschen Abwechslung zu haben und mal zu schauen, wie einem das Ganze schmeckt.
Das klingt auch nach einem Plan. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ihr könnt uns jederzeit sehr gerne schreiben, am besten bei Instagram, Podcast Gesund gefragt. Da solltet ihr uns ohnehin folgen. Ja, das ist Pflicht für diesen Podcast. Empfehlt uns da sehr gerne weiter. Und vielleicht noch ein kleines Abschlusswort von mir in eigener Sache. Ich habe bei Spotify gesehen, da waren wieder ganz, ganz viele liebenswerte, nette Kommentare, aber eben auch viele engagierte Hörerinnen und Hörer, die schreiben, Mensch, ihr habt da so ein Thema da und dazu gemacht und da hat mir total dieser Aspekt gefehlt. Warum habt ihr den denn vergessen? Ja, bei einer halben Stunde Podcast pro Woche kann man natürlich nicht alle Aspekte reinballern. Also von da wirklich der Appell an euch, schreibt uns sehr gerne bei Instagram. Es gibt so viele tolle Themen und wir sammeln regelmäßig eure Anregungen, eure Fragen und irgendwann passen die dann vielleicht in eine andere Podcast-Folge super rein. Also in dem Sinne, seid uns da nicht böse. Im Gegenteil, schickt uns gerne Input, wir sind da total offen für, freuen uns auf die nächste Woche und jetzt hoffen wir natürlich, dass ihr genauso das schöne Sommerwetter genießen könnt, ob mit Tempeh auf dem Grill oder nur die Bratwurstsoße oder dem Fleischsalat, wie auch immer, beherzigt diese Tipps, empfiehlt sie gerne weiter, gerade jetzt zum Start der Grillsaison und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.